Woher kommt die Kraft zum Glauben? Guten Morgen miteinander. Das ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, gerade in dieser Zeit, in der wir immer noch stehen. Da fragen sie sich, woher nehme ich noch diese Kraft zum Glauben? Ich hatte Kontakt mit diversen Leuten aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, die mir so ein wenig eine Bilanz gegeben haben, wie es so in unserem Lande und darüber hinaus aussieht, in den Kirchengemeinden, Glaubensgemeinschaften. Und zusammengefasst, um nicht einen Roman zu erzählen, kann man sagen, der Konsens dessen, was ich gehört habe, ist, es hat sich so viel verändert. Es hat sich so viel verändert. Und etwas weiteres, was ich auch durchs Band gehört habe, wir glauben nicht, dass das nur wegen diesem ganzen Coronavirus so gekommen ist. Viele sagen, das ist nur der Moment gewesen, wo die Dämme gebrochen sind, wo all das, was schon latent so im Untergrund da war, diese fast Gletscherspalten, wie mir jemand sagte, die sind jetzt aufgegangen. Und viele, die wir einst sahen, sehen wir nicht mehr. Woher kommt die Kraft zum Glauben? Das fragen sich viele in unseren Tagen. Da gibt es Antwort. Die muss nicht ich geben, die sehen wir im Wort Gottes. Ich denke, eine der markantesten Antworten im Neuen Testament auf diese Frage, die hat doch Paulus dem Timotheus gegeben. Jetzt kann man sagen, ja, aber Timotheus hat das gar nie gefragt. Das weißt weder du noch ich. Aber dass diese Thematik erörtert worden ist, das ist ganz klar. Paulus schreibt an Timotheus etwas, das uns sehr ermutigen kann, sehr herausfordern kann. Und heute Morgen steigen wir miteinander hinein ins Wort Gottes und sehen eine Bilanz im Leben des Paulus, die er dem Timotheus gerne weitergibt. Im 2. Timotheusbrief lesen wir deshalb zwei Verse, im 4. Kapitel, nämlich die Verse 7 und 8. Da schreibt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Ich habe mal drei Aspekte, das farblich unterlegt, damit wir es sehen, etwas hervorgehoben, auf die wir heute Morgen eingehen. Den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt und dann vielleicht erstaunlich unten, die seine Erscheinung lieben. Man könnte natürlich auch andere Aspekte hervornehmen, keine Frage. Den guten Kampf gekämpft. Das ist etwas, was nicht attraktiv ist, kämpfen zu müssen, zu widerstehen. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir hätten es gerne einfach. In unserer Zeit wurden viele Instantpulver erfunden. Nicht, dass jetzt jeder gleich Fan von Instant-Kaffee oder was auch immer sein müsste. Man kann darüber streiten, ob das gut ist oder besser das Original. Aber wir sind so gewohnt, gerade in unseren Breitengraden, es doch gut haben zu wollen. Und unsere Gesellschaft ist gelehrt worden, zu reklamieren, wenn es nicht einfach läuft, wenn es nicht schnell läuft. Nur die Älteren können sich allfällig noch an Zeiten erinnern, wo man schon das gar nicht unbedingt zuvor das gefordert hat. Man war schon froh, dass den Glauben bewahrt und dann eben die seine Erscheinung lieben. Schauen wir den Erfolg, ich habe mal dieses Wort Erfolg genommen, das ist natürlich schwierig im Zusammenhang mit Glauben, aber schauen wir den Erfolg des Paulus an, könnte in uns die Frage aufkommen, ob wir es ebenfalls schaffen, Glauben zu halten und die Krone der Gerechtigkeit zu bekommen. Es gibt so alte Chorusse, Kleinstlieder. Halt mich treu, Herr Jesus, halt mich treu und anderes mehr, oder? Und das haben wir als Jung inbrünstig gesungen, weil uns die Älteren, die uns schon im Glauben Jahre vorangegangen sind, gesagt haben, weißt du, es ist nur Gnade, wenn du durchkommst. Wir haben schon viele gesehen, die haben gut gestartet, die haben Jesus geliebt, die haben, weiß ich nicht, was erlebt, erzählt und dann weg waren sie. Kennst du das auch? Weg waren sie. Es gab eine Zeit, wo ich nicht gerne zur Weiterbildung ging als Pastor oder an Konferenzen, Tagungen, Zusammenkünften, weil man hat immer wieder die Personalien gehört. Jene, dieser, nicht mehr da. Aufgegeben, nicht mehr da. Wo sind eure Kinder? Nicht mehr da. Wollen nichts zu tun haben mit dem Glauben. Paulus erlebte harte Kämpfe. Paulus ist nicht irgendein Überapostel, irgendein Übermensch, irgendeiner, der gewaltige geistliche Kräfte hatte und darum eben so einen Erfolg zu verbuchen hatte. Paulus war ein Mensch wie du und ich. Nicht mehr und nicht weniger. Er schreibt in einem anderen Brief, ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5 Mal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin 3 Mal mit Stöcken geschlagen, 1 Mal gesteinigt worden. 3 Mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, das heißt Menschen, die keinen Glauben haben, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außerdem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Was hat er den Korinthern mitgeteilt im 2. Korinther 11, 23 bis 28? Wo man das Problem hatte, wer ist denn der beste, größte Diener? Wer verdient da irgendein Superlativ, dass er ein Held Gottes sei und so weiter und so fort? Und seine Bilanz, wow, ist beeindruckend. Also ich würde am liebsten gar nichts von alledem gehabt haben. Dass er das nur schon überlebt hat. Und Und wisst ihr, nachher konntest du dann nicht ins Wellnesswochenende gehen oder in den Spital und dich gesund pflegen lassen. Nein, nein, du hast vieles das ganze Leben lang mitgetragen und hast darunter gelitten, weiterhin. Und wir wissen ja von Paulus, dass er auch bei Gott geklagt hat. Einfach nur, damit wir hier keine falsche Vorstellung haben. Woher kommt die Kraft zum Glauben? Ja, die Frage hat Paulus sicher auch gehabt in seinem Leben. Vielleicht hat ihn der Feind Gottes, der Teufel, auch herausgefordert und hat ihn oft gefragt, ihm zugeflüstert. Und? Immer noch dabei? Nochmal Prügel? Gefällig? Und er wusste ja, wenn er geleitet wurde, wir kommen dann noch darauf zu sprechen im Rahmen der Predigt, vom Geist Gottes an einen Ort zu gehen, die frohmachende Botschaft zu verkündigen, dann hatte es dort Leute von seinem Volk, damit meinte die Juden, Gelehrte, und die waren ganz anderer Meinung, das wusste er schon. Denn er selbst, und das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, er selbst hat das durchlebt. Wir dürfen nicht vergessen, wer Paulus ist. Ein Gelehrter. Einer, der sich angestrengt hat, mehr als alle anderen, genau nach dem Gesetz zu leben, vorbildlich zu sein. Das hat ihn dazu gebracht, dass er die Nachfolger Jesu, die Christen, als Irrlehrer ansah, als solche, die Gott lästerten. Er dachte, Jesus ist so ein Revoluzzer, der macht uns alles kaputt. Wir sind schon genug gestraft mit der Besatzung der Römer. Hier muss man eingreifen. Und so hat er diese Leute verfolgt. Er schildert das im Neuen Testament eindrücklich. Er ließ sich Briefe geben, Ermächtigungen, damit er, ja, ich muss es so sagen, diese ganze Lehre ausrotten konnte. Das war schließlich sein Ziel. Und jedes Mal, wenn er unterwegs war und wusste, jetzt geht es in diese Stadt, in jene Stadt, wusste er, jetzt begegnet mir wieder dieser Geist, er kannte ihn selbst, er war ja in ihm drin, diese Haltung. Und menschlich willst du dann nicht. Ich glaube nicht, dass Paulus Freude hatte in seinen Wegen immer. Ich glaube, er hatte viele, viele Kämpfe. Doch keine Angst. Heute Morgen geht es ja nicht darum, uns einzuschüchtern. Ich habe hier aufgeschrieben, merke dir, du kannst das Ziel erreichen, weil Gott uns durch den Heiligen Geist hilft. Das ist die Erfahrung, die ich mit einigen Jahrzehnten immer mehr unterstreichen kann, auf dem Weg mit Christus. Du kannst das Ziel erreichen, weil Gott uns durch den Heiligen Geist hilft. Und das spielt keine Rolle, ob du jung oder alt bist, ob du einen Tag Jesus nachfolgst oder wie auch immer, ob du in Versuchungen stehst, in Anfechtungen, das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist einfach, vergiss das nicht, du kannst das Ziel erreichen. Rückblickend muss ich sagen, finde ich einige Lieder nicht so klug. Und einige Ratschläge schon gar nicht. Manchmal habe ich mich gefragt, um was ging es da einfach? Jetzt etwas Wichtiges, weil unser Feind, der ist ein Meister der Täuschung. Und es ist noch relativ einfach zu begreifen, wenn man das Heil verkündigen will, dann möchte der Unheilige, der Feind Gottes uns aufhalten. Und manch einer sagt dann einfach mit seinem Verstand und seiner Logik, okay, das ist jetzt Kampf, also da sollte ich dranbleiben, oder? Aber Ich erlebe es gerade im Gespräch mit Menschen, dass viele auf einen ganz anderen Kampfplatz verleitet werden. Und mir geht das persönlich auch so, da bin ich immer noch am Lernen. Ich habe hier aufgeschrieben, kämpfe keine unnützen Kämpfe. Der Paulus schrieb von diesen Kämpfen, oder? Man kann buchstäblich sagen, gegen den Teufel mit all denen, die er dazu bringt, dass sie in seinem Sinne gegen Menschen, die Christus folgen und den Auftrag Gottes ausführen wollen, anstehen. Aber dann gibt es die unnützen Kämpfe. Und da kann ich mir zuvor das nur sagen, kämpfe keine unnützen Kämpfe. Habt ihr auch schon erlebt, dass euch Unrecht getan wurde? Darf ich mal sehen, ist jemand hier, der noch nie Unrecht erlebt hat? Weil ich möchte dir dann wirklich von Herzen gratulieren. Pandemiekonform meinetwegen. Seht ihr? Wir alle haben Unrecht erlebt. Mögen wir das? Nein. Andere Frage. Gibt es jemanden unter uns, du musst dich nicht outen, kannst es ja selbst beantworten, wenn du dich outen willst. Okay? Komme ich zu dir gerne in die Lehre. Gibt es jemand unter uns, der sich keines Unrechts mehr erinnern kann, das ihm angetan wurde? Sorry, wenn ich etwas aggressiv warte. Da war ich nämlich sehr gespannt in der Vorbereitung. Was passiert da? Erwartungsgemäß. Ja. Also, ich stelle fest, wir erinnern uns. Wir wissen es noch. Aber jetzt stelle ich etwas fest. Es gibt auch Dinge, an die erinnern wir uns nicht mehr. Da gratuliere ich euch dafür. Aber Gott sei die Ehre. Das ist dann, wenn du ganz gesund geworden bist davon, wenn die Verletzung weg ist, wenn du das Pflaster wegnehmen kannst, wenn keine Narbe zurückbleibt, dann ist es dir schon so gegangen. Jemand erinnert dich, weißt du damals noch vor, hat doch sie, er, jener, der Arbeitgeber, was auch immer, oder? Du stehst da, boah, das habe ich total vergessen, das war völlig weg. Salopp ausgedrückt, das kratzt mich gar nicht mehr. Wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin? Nochmals, ich stelle mich darunter, ich bin am Lernen. Vergib ohne Wiedergutmachung zu erwarten, wenn du ungerecht behandelt wurdest. Manchmal frage ich mich, werden einige unter uns allfällig mit Ungerechtigkeiten konfrontiert, um dieses Prinzip des Lebens eines gesunden Christen endlich zu lernen? Boah, das ist hart. Das ist hart, aber ich habe so den Verdacht, genau darum. Üben, üben, üben. Übung macht den Meister, oder? Oder macht der Meister mit uns die Übungen? Vergib ohne Wiedergutmachung zu erwarten. Ja, was ist denn Vergebung? Das ist ja vielleicht nicht mehr für alle so ganz klar, was Vergebung ist, oder? Also Vergebung ist, wenn du keine offenen Rechnungen mehr hast. Wenn du nicht etwas zurückbezahlen musst oder eine Forderung immer stellst. Vergebung ist, wenn du nicht mehr krampfhaft festhältst. Vergebung ist, wenn du frei bist im Kopf, im Herz, im Leben. Vergebung, das ist, wenn es dir leicht ist und nicht schwer. Vergebung ist gut durchatmen. Keine Magengeschwüre oder Krämpfe. Nicht körperlich und so bedingt aus Krankheitsgründen, sondern eben vom Denken, vom Herz her. Also Vergebung ist absolut positiv. Niemand hat doch ein Interesse, der gesunden Verstandes ist, in seinem Leben ständig Dinge zu haben, wo er immer noch, das darf ich ja nicht vergessen, da muss ich dann der und dem und jenem noch sagen, das, das ist. Rache ist Sirup und all diese Sprüche, oder? Hier werde ich dann schon noch helfen. Wart nur. Es kommt die Stunde. Die Sprüche sind bekannt, oder? Und dann wird so gelebt. Ständig mit dem Rucksack auf dem Buckel, oder? Und der Blick statt nach oben, streng auf den Boden. Das ist nicht schön. Also, wieso habe ich das jetzt so fast kinderschulmäßig, ohne die Kinder schmälen zu wollen, dargestellt? Einfach deshalb, weil man ist buchstäblich, Entschuldigung für das Wort, blöd, wenn man nicht vergibt. Das ist blöd. Und dieses Wort tut uns ein wenig weh, wenn wir hören, wir sind blöd, oder? Hat man nicht gern. Aber das bleibt haften. Sag dir doch, ich will nicht länger so blöd sein. Kannst ja nach Hause gehen und den Nachbarn erzählen, wenn sie fragen, ah, sie waren wieder im Gottesdienst, was haben sie gehört? Wir sollen nicht mehr so blöd sein. Kommen die vielleicht auch mal? Vergib, ohne Wiedergutmachung zu erwarten, wenn du ungerecht behandelt wurdest. So bleibst du frei, um Jesus weiter lieben zu können. Das ist nämlich die Absicht des Teufels. Unser Herz, unser Denken, unser Sein, unser Wesen so zu beschmutzen und verschmutzen, dass wir nicht mehr rein sein können, nicht mehr frei sein können, und demzufolge wird es in uns trüb und dunkel und schwierig und unschön. Ist es nicht genug, dass du das ungerecht erlitten hast? Ist es nicht genug, diese Ungerechtigkeit? Musst du dich noch selber weiter plagen, indem du, ich war auch schon so blöd und bin es vielleicht immer wieder. Also Paulus hat von Kämpfen gesprochen und dann gibt es diese unnützen Kämpfe. Und ich denke, wir werden nicht mit Geißelhieben geprügelt, oder? Aber viele von uns stehen genau an diesem Kampfplatz. Und da, gute Botschaft heute Morgen, das kannst du sofort loswerden. Sofort. Wie? Ganz einfach. Sag in deinem Herz, ich vergebe jetzt. Ja, aber da innen drin, da, der Kochtopf, das gärt immer noch. Ich kann es nicht vergessen. Das ist möglich. Unsere Psyche ist ein Wahnsinn. Also da hört es bei mir auf, das ist unglaublich schwierig. Ich sage das öfter als Pastor, weißt du, dass meine Kompetenz ist hier schon lange zu Ende. Da möchte ich dich gerne weiter verweisen. Davon verstehe ich zu wenig. Aber es ist schon wild. Es ist schon wild. So schade, wenn es dir nicht gut geht. Aber heute Morgen ist ein Wendepunkt. Es ist notwendig, dass die Not in deinem Leben, in dieser Beziehung endlich aufhört. Du hast es in der Hand. Vergib. Und ich sage dir, Gott kommt mit seinem Geist und mit seiner Kraft in diesen Entschluss hinein und wird ihn segnen und stärken, dass du frei wirst und offen sein kannst und jubeln kannst und dich freuen kannst. Ich habe das öfter erlebt, wenn ich in mir unversöhnt war mit was auch immer und ich endlich Vergebung erleben konnte, sie auszusprechen, zu geben, durch die Gnade Gottes, dann wurde es einfach frei und schön. Dann war das Leben wieder qualitativ einfach viel besser. Also, machen wir das miteinander ab. Keine unnützen Kämpfe. Hey, dann hat sich das so gelohnt, dass du heute hier warst. Gott segne dich. Ja, jetzt komme ich natürlich gedanklich ganz logisch auf die Liebe zu sprechen. Im Johannes 14, 15 bis 17 sagt Jesus seinen Nachfolgern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die oberste Zeile, seht ihr das? So rosa oder wie die Farbe immer genannt werden müsste. Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Viele Christen verstehen das so: Ich kann die Gebote nicht halten, weil ich kann gar nicht so lieben. Und haben einfach ein Defizit. Aber weißt du, in der Mathematik ist sicher das Resultat wichtig. Absolut einverstanden. Aber der Lösungsweg ist es, was wir begreifen müssen. Wenn wir den Lösungsweg kennen, dann kannst du auch die Aufgabe erledigen. Wenn das doch nur viele Lehrer auch noch begreifen würden. Das muss man vermitteln. Liebt ihr mich? Also, jetzt lesen wir es richtig. Erstens, liebt dich Jesus mehr, als was du ihn je lieben werden kannst. Das ist schon mal das Potenzial, das da ist. Da musst du einfach nur aufmachen. Halleluja! Ich habe einfach den Kindern immer gesagt, mach den Mund auf und dann den Löffel rein. Futter reinschieben, oder? Kennst du die kleinen Kinder? Sie wollen es nicht essen, noch nie gesehen. Was ist das für eine Farbe? Braun geht's noch. Grün, noch viel schlimmer. Das könnte ja Gemüse sein. Das schadet mir. Denken Sie vielleicht, die kleinen Kinder, und dann, wenn du diesen überwunden hast, und was tun wir dann nicht alles als Erwachsene? Und weiß nicht was, oder? Wow, und dann irgendwann ist das Menschlein bereit und kommt die Zunge vielleicht raus. Oh, das ist ja süß. Braun süß, kann auch anders sein. Und dann wird der Schnabel aufgemacht und rein damit und essen und oh, ist das gut und leer ist der Teller. Lieben ist nicht schwer, es zu genießen dafür sehr. Was, du gibst mir das? Ja wirklich? Ja weshalb? Man bekommt Besuch, die bringen ein Geschenk. Heimlich geht man in die Küche, macht eine Notiz, eine Flasche Wein erhalten. Nächster Besuch, man ist dort, das Geschenk, nein, keine Flasche Wein, aber ungefähr derselbe Preis, weil man hat sich ja erkundigt. Tut niemand von uns, nein, völlig klar. Liebt ihr mich? Weißt du, wenn wir Jesus lieben, dann wird es schwer, seine Gebote nicht zu halten. Ja, weshalb? Gebote nicht halten heißt im Finstern gehen. Alles, was Sünde ist, findet hauptsächlich in der Nacht statt. Im Dunkeln ist gut munkeln. Rotlicht und so weiter. Dort ist das Übel. Aber am Licht nicht. Wenn du Jesus liebst, stehst du im Licht. Weil wenn seine Liebe unser Herz erreicht und der Heilige Geist in uns drin ist, dann kommt zuerst das Lob für Gott. Weil es einfach gewaltig ist, diese Lebensqualität zu erleben. Ich muss aufpassen, nicht zu lange werde. Das ist ja ein gefährlicher Spruch, wenn das ein Pastor sagt. Aber es ist halt eben so viel, so viel. Also lieben wir ihn, dann halten wir einfach seine Gebote. Nicht den Fokus darauf legen, hoffentlich mache ich nichts falsch und hoffentlich geht es besser und ich halte jetzt meinen Mund und ich sage am liebsten gar nichts. Leb, wie du bist, aber voller Liebe, Jesu. Weil das ist Leben, das andere ist Kontrolle, das ist mühsam, das ist schwierig. Ja, und wir haben es gelesen, Jesus bittet den Vater, dass der Geist Gottes zu uns kommt, dass er bei uns ist. In Johannes 14, 26, ein paar Verse weiter lesen wir, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er übernimmt die Kontrolle. Wenn er mich kontrolliert, ist gut. Ich darf sein. Werdet wie die Kinder. Versteht ihr warum? Er hat die Kontrolle, nicht um blöd zu werden. Kinder sind einfach glücklich. Kinder fragen doch nicht, wenn du als Familie einen Ausflug machst, ja, aber Papa, hast du daran gedacht, dass du deinen Fahrausweis mitnehmen musst, du solltest das Geld haben, haben wir die Autobahnvignette, weißt du überhaupt, wo wir hinwollen und wann wir wieder zurück müssen, morgen musst du wieder zur Arbeit. Sagt doch kein Kind. Ein Kind sagt, sind wir jetzt da? Oder? Oder bekomme ich dann ein Eis? Oder was auch immer. Das Kind ist genussorientiert. Und das ist keine Sünde. Viele Christen, die haben das Gefühl, Genuss sei Sünde. Sein Geist führt und hilft uns. Es ist gewaltig. Paulus hat ja geschildert, wie es ihm ging, aber ich möchte hier nur ein paar Beispiele geben. Apostelgeschichte 8, Philippus, der Kämmerer. Gewaltig, oder? War Philippus perfekt? War er irgendwas etwas Besseres? Der wusste so viel nicht. Aber er hat eines getan. Er ist einfach mit Jesus unterwegs gewesen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, das ist gewaltig, dann redet der Heilige Geist zu dir. Ja, ich habe das noch nie erlebt. Ich werde es nicht verstehen. Wie macht man das? Mach es einfach. Schnabel auf, Löffel rein. Mach es. Vertraue. Erwarte. Und da war der Philippus und plötzlich hieß, ja, und jetzt steht zu diesem Wagen und da sitzt dieser Kämmerer und der liest die Jesaja-Rolle und dann fragt er ihn und so weiter und der findet zu Jesus, lässt sich taufen, gewaltig. Und weißt du, wenn es Gott präsent hat, einfach, dass du gewarnt seist, ja, dann wirst du am nächsten Ort, heute würde man sagen, gebeamt, in der Bibel steht entrückt, oder? Wahnsinn! Ich dachte immer, ist das so? Also im Himmel müssen wir mal nachfragen, oder? Ist das wirklich so? Philippus, raufgesogen, platziert oder was auch immer. Hey, mit Gott kannst du Dinge erleben. Du kommst nie dahinter, aber es macht Freude. Apostelgeschichte 16. Lest das mal. Wie da Paulus mit den Leuten unterwegs war, wie... Woher wussten die überhaupt? Wer hat das Programm gemacht? Wo waren sie willkommen und wo nicht? Ja, wir als Gemeinde, wie können wir wachsen? Wie geht das überhaupt vorwärts? Werden wir noch lange existieren? Das ist ja das, was der Teufel immer sagt. Der sagt allen Gemeinden, vergiss es. Muss das sein? Hört doch endlich auf. Und wenn du dieser Stimme zuhörst, dann bist du entmutigt. Dann bist du entmutigt. Das ist die Hauptwaffe des Teufels, dich zu entmutigen. Wenn du entmutigt bist, bist du erledigt, oder? Aber sie waren nicht entmutigt, sie haben Führung erlebt. Sie wollten da und dorthin, sie hatten ihre Pläne. Und dann heißt es, aber der Heilige Geist wehrte ihnen. Habe ich auch gestaunt. Gott wehrte ihnen, das Evangelium dahin zu bringen, hat sie buchstäblich umgelenkt, dorthin zu gehen. Und Paulus sieht in der Nacht ein Gesicht, hatte einen Traum, wie man es immer sagen will. Kommt zu uns herüber und dann begegnen sie an einem Sabbat dort diesen betenden Frauen und lernen die Lydia kennen. Und da heißt es dann von der, der tat der Herr das Herz auf. Also der Herr tut die Herzen auf. Wir dürfen uns dahin führen lassen, wo der Herr die Herzen auftut. Und dann funktioniert es. Ist doch gewaltig, oder? Ja, und der Teufel hat dann getobt, oder? Dann ist da plötzlich diese Magd mit diesem Wahrsagergeist, die da hinter ihnen herläuft. Sie sagt zwar die Wahrheit, oder? Sie verkündigen euch das Heil. Aber es ist nicht schön, wenn du ständig vom Teufel belästigt wirst. Paulus reagiert, diese Frau wird befreit vom Wahrsagegeist und dann einmal mehr Prügel, Gefängnis, Block. Du kannst alles nachlesen, Apostelgeschichte 16. Und dann sitzen sie da im Knast, im Kerker. Ist das der Lohn? Dann kannst du dich fragen, woher kommt die Kraft zum Glauben? Woher kommt die Kraft? Dann sitzt du da in deinem Elend, in deinem Block, in deiner Unversöhntheit. So blöd, hä? So blöd. Ich armer Kerl, ich arme Kerlin. Was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen dem Herrn Loblieder. Die sangen Loblieder. Da war Freude da. Ich vermute, seine Vermutung zugegeben, sie haben die Schläge vergeben. Ich vermute, sie haben den Kerkermeister gesegnet. Dieser arme Mensch musste uns prügeln. Wie tut das dem wohl weh, währenddem ihr Rücken geblutet hat? Und Gott, was macht Gott im Himmel? Was machen die Engel? Die applaudieren derart groß im Himmel. Halleluja, das sind unsere Nachfolger. Dass das ganze Gefängnis erschüttert wird, die Mauern fallen fast zusammen, alle Türen sprengen auf, die Fesseln gehen weg. Der Kerkermeister rennt ganz entsetzt ins Gefängnis, zieht das Schwert, will sich das Leben nehmen, denn die Strafe, wenn ihm die Leute abhauen, die war gewaltig schlimm und das wollte er nicht erleiden. Und Paulus kann gerade noch rufen, tu dir nichts an! Wir sind alle hier. Was? Bringt mir ein Licht und er sieht, die sind noch da. Sie sind zwar im Gefängnis, aber frei. Keine Plage, kein Gefängnis, keine Versuchung, kein Unrecht vermag es dich einzusperren, wenn du nicht Ja dazu sagst. Der Teufel hat nur so viel Macht über dich, wie du ihm gibst. Und dann sagt der Kerkermeister, was ist da passiert? Und das wäre jetzt eine andere Predigt, die mache ich nicht. Aber sie landen bei ihm zu Hause in der Stube, öffnen den guten Wein. Und er pflegt ihre Wunden und alles und dann sagt er, hört mal, was seid ihr für Leute? Und sie erzählen, wir folgen Jesus nach, das beste Leben, das du haben kannst. Ja, aber bist du nicht sauer auf mich? Nö, 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 bin nicht sauer auf dich. Habe meine Vermutung, habe dir vergeben. Ich liebe dich. Bist du irre? Nein. Jesus ist in meinem Leben. Aha. Kann ich das auch haben? Ja. Wie? Sag Ja zu Jesus, bring ihm deine Schuld, deine Sünde, vergib allen Menschen und werde neu. Er wusste doch nicht, wie, was, wo, aber er hat gesagt, okay, okay. Und dann wurde es seiner ganzen Familie verkündigt und was machen die? Genau wie der Kämmer, taufen lassen, zur Gemeinde kommen, dabei sein, dabei bleiben. Herzlich willkommen. Du schaffst es, weil Jesus es für dich vollbracht hat. Du in deiner ganz privaten Situation mit all den Schwierigkeiten, die du halt eben hast. Auch Paulus hatte zu lernen. Und nimm das mit, wir kommen in die Endkurve der Predigt. Er schreibt hier im Philipper, den Philippern: Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Also auch er war am Üben sein Leben lang. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, und jetzt kommt es, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dem Timotheus konnte er nachher sagen, hey, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wir wissen ja, dass der Paulus in Rom enthauptet worden ist und Christus hat ihm gesagt, hey, deine Zeit ist dann vorbei, du kommst jetzt dann in den Himmel. Kannst doch deinen Leib ablegen, nachher jede Last vorbei. Nur noch ewige Freude. Christen erwartet nur noch ewige Freude. Wer es glaubt, wird selig. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen, wenn wir nicht gleich alles im Glauben auf die Reihe kriegen. Paulus hat die richtige Devise für uns alle. Jagen. Danach jagen. Bleib dran. Und ich sage dir, auch für dich ist die Krone der Gerechtigkeit bereit, weil Jesus sie für dein Leben längst errungen hat. Amen.